Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Episode unseres geschätzten Podcastes. Hallo Jens, grüß dich.
Ja, moin moin, grüß Gott.
Ja, und heute haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, beziehungsweise das erste Mal, dass sich ein Gast bei uns eingeladen hat. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal das gesunde Herzgesetz von Karl Lauterbach oder das halt vorgesehene Gesetz von Karl Lauterbach thematisiert in unserem Podcast und daraufhin hat sich unser geschätzter Kollege Volker Schmiedel gemeldet und hat gesagt, darüber müssen wir nochmal sprechen, besonders über ein Thema und zwar den Einsatz von Statinen bei Kindern. Hallo Volker, grüß dich.
Ja, grüße miteinander aus der schönen Schweiz.
Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten Volker schon mal ganz, ganz am Anfang unseres Podcasts schon mal als Gast hier bei uns. Für die, die ihn nicht kennen, noch mal ganz kurz vorgestellt. Dr. Med. Volker Schmiedel ist seit circa 20 oder hat 20 Jahre als Chefarzt in der inneren Abteilung in einer ganzheitlichen Klinik gearbeitet. Und inzwischen ist er aber praktiziert er halt am naturheilkundlichen Ambulatorium Paramed in Baar in der Schweiz. Alle anderen Informationen zum Volker, die werden wir natürlich in unseren Shownotes verlinken, damit ihr auch alle Informationen zu Volker habt und zu seiner interessanten Arbeit. So, Volker, jetzt legen wir aber direkt mal los. Ja, das gesunde Herzgesetz soll auf den Weg gebracht werden. Ende 2025 soll es durch den Bundestag ratifiziert werden und dann auch in Kraft treten. Und ja, darüber wollen wir noch mal reden. Grundsätzlich ist ja erstmal so ein Präventionsgesetz gar nicht so eine schlechte Sache, oder?
Ja, das sehe ich ganz genau so. Zunächst vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung. Also ich habe auch noch 7 Jahre in einer kardiologischen Fachklinik gearbeitet. Also die Thematik ist mir jetzt also nicht so ganz, ganz fremd. Und ja, als Ganzheitsmediziner, als Naturheilkundler steht mir die Prävention natürlich ganz, ganz, ganz nahe. Aber ich habe so ein bisschen eine andere Meinung von Prävention als ein gewisser Herr L., weil ich sage halt, Prävention muss auch ganzheitlich sein. Das kann nicht sein, dass man einen Laborwert misst und dann wird ein Medikament dagegen gegeben. Also eine solche monokausale und reduktionistische Denk- und Arbeitsweise sollte eigentlich zu Beginn des 21. Jahrhunderts passé sein. Das gehört ins 19. und in den Anfang des 20. Jahrhunderts, aber nicht mehr in unsere moderne, komplexe Zeit, wo wir Problemen ganzheitlich begegnen sollten.
Ja, also man merkt halt schon, dass dieses Gesetz halt eher mehr so einen Aktionismus ausgelöst hat bei ihm. Es sollen mehr als durch diese Grenzwerte, durch diese Grenzwertverschiebung auch, wie du gerade gesagt hast, da wird ein Laborwert gemessen und dann werden die Richtwerte nach unten geschoben und dadurch werden, so habe ich das auf jeden Fall gelesen, über 2 Millionen mehr Patientinnen und Patienten generiert.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist nichts anderes als eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Pharmaindustrie oder man könnte es noch drastischer ausdrücken, eine Dividendensteigerung für alle Shareholder. Nichts anderes ist das. Es geht nicht um Gesundheit, da einfach die wissenschaftliche Evidenz fehlt. Generell in der primären Prävention ist die Datenlage unglaublich spärlich. Ich habe gerade neulich noch eine Meta-Analyse gesehen aus verschiedenen Studien zur primären Prävention, wo mit einer medikamentösen Cholesterinsenkung kein signifikanter Nutzen erzielt werden konnte. Das schaut ganz anders aus in der sekundären Prävention. Also wenn schon ein Stent da ist, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, da ist die Datenlage eine ganz andere. Aber in der primären Prävention, bis auf Ausnahmen, ist der Nutzen nicht gewährleistet. Also ein Beispiel, wenn jemand Diabetes hat und raucht noch und hat ein hohes Cholesterin, dann könnte er eventuell tatsächlich von einer medikamentösen Senkung profitieren. Aber sogar in der modernen Kardiologie sieht man mittlerweile die Ganzheitlichkeit, weil man sagt nicht, es gibt einen Grenzwert, den man behandeln will beim Cholesterin, sondern man versucht mit bestimmten Risikorechnern das Gesamtrisiko zu ermitteln, wo also Blutdruck mit eingeht, Familienanamnese und so weiter. Und dann sagt man, so, wenn das Risiko für die nächsten 10 Jahre einen Herzinfarkt zu erleiden bei über 20% liegt, was verdammt hoch ist, dann muss man, sollte man auch an ein Statin denken. Zwischen 10 und 20% kann man es auch in Erwägung ziehen. Unter 10% darf nach den heutigen Leitlinien in der Kardiologie kein Statin gegeben werden. Und das trifft für junge Menschen, die nur ein bisschen erhöhtes Cholesterin haben und vielleicht einen grenzwertigen Bluthochdruck, aber keinen anderen Risikofaktor aufweisen, trifft das nicht zu.
Ja, das ist schon unglaublich, weil gerade was du sagst, ne, es soll halt natürlich, oder dieses Gesetz sieht vor, dass auch Statine bei Kindern ab 5 Jahren verordnet werden können. Und das hat auf jeden Fall der Herr Lauterbach in einem Interview mit der Bild-Zeitung erwähnt, dass es dieses Alter sein soll. Und das ist ja schon, nach dem, was du gerade sagst, das schon mehr als bedenklich, oder?
Das ist für mich, ich weiß nicht, das kann ich nur Kindesmissbrauch nennen. Also auch hier gibt es Ausnahmen. Also es gibt Kinder, die eine familiäre Hypercholesterinämie haben. Also das ist wirklich erbbedingt. Ja, da haben die also Cholesterinwerte von 500 Milligramm pro Deziliter. Also selbst wenn die jeden Tag eine Stunde Sport machen und sich vegetarisch ernähren, haben die trotzdem solche Werte. Die müssen dann wirklich auch als Kind behandelt werden mit Statinen. Aber das weiß man in der Regel schon, weil zumindest ein Elternteil hatte auch schon diese familiäre Hypercholesterämie und hat dann im Alter von unter 40 Jahren schon einen Herzinfarkt gekriegt. Also die kennt man eigentlich schon. Aber ich sage mal, die normalen Hypercholesterinämien durch Stress, durch Bewegungsmangel, durch ungesunde Ernährung, da gibt es nicht den Ansatz eines medizinischen Nutzens, da gibt es nicht den Hauch einer wissenschaftlichen Evidenz, dass solche Kinder von einer Statinsenkung, von einer Cholesterinsenkung durch Statine profitieren können. Die Studie möchte ich gerne mal sehen. Die gibt es einfach noch nicht, ja. Und wenn wir keinen Nutzen nachweisen können, dann bleiben eben nur noch die Risiken übrig. Und was sind die Risiken bei den Statinen? Wir haben Leberschäden, wir haben Muskelschäden. Bis zu 10% erleiden solche Muskelschäden. Und wir haben ein signifikant erhöhtes Diabetesrisiko. Und es gibt bisher keine 20-jährige Behandlung von Kindern mit Statinen. Wir wissen gar nicht, wie hoch das Diabetesrisiko da ansteigt. Also wir könnten unter Umständen damit den Teufel mit dem Beelzebub auftreiben. Also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Eine wissenschaftliche Denkweise war es nicht gewesen.
Ja, und ich habe auch noch rausgehört oder auch rausgelesen, dass je nachdem, welche Statine man verabreicht, auch Schilddrüsenprobleme, Nierenprobleme, diverse Infektionen oder auch Krampfanfälle auftreten können. Und das bei Kindern, also welche Nebenwirkungen das hat, also das ist ja schon wirklich unglaublich, ne? Also. Und vor allen Dingen auch die Nebenwirkungen mit anderen Medikamenten. Also wenn ein Kind noch ein anderes Medikament nimmt und dann halt noch Statine obendrauf kommen, sind die
Ja,
Wechselwirkungen auch gar nicht bekannt halt, ne? Zum Teil auf jeden
ganz
Fall.
genau. Ja, also eine Nebenwirkung habe ich jetzt noch vergessen. Also du hast jetzt eher sehr, sehr seltene Nebenwirkungen aufgeführt, aber eine sehr häufige Nebenwirkung, die nicht im Beipackzettel drin steht und die für mich gefühlt, ich mache ja immer Messungen bei meinen Patienten mit Statinen, in etwa 2 Drittel der Fälle auftritt, ist ein Q10-Mangel. Q10 ist eine vitaminähnliche Substanz, die wir für unseren Energiestoffwechsel brauchen. Wir können in den Mitochondrien nicht gut Energie bilden, wenn wir einen Q10-Mangel haben. Und Statine führen in häufigen Fällen dazu, ganz einfach, weil unsere körpereigene Cholesterinsynthese und die Q10-Synthese weitestgehend identisch ist. Und Q10-Mangel mit entsprechendem Energiemangel, das können die Kinder, das kann kein Mensch gebrauchen, vor allen Dingen, wenn es ohne Not erzeugt wird.
Ja, aber langsam mehren sich auch so ein paar kritische Stimmen. Ich habe gelesen, in der Ärztezeitung gibt es den Vorsitzenden des gemeinsamen Bundesausschusses, Josef Hecken. Der hat relativ deutlich die Pläne von Lauterbach kritisiert und er sagt, dass es wie gesagt ein Aktionismus ist. Und dass sich statt sich dafür einzusetzen, dass sich Kinder gesund und ausgewogen ernähren und es Aufklärungskampagnen zu einer gesunden Lebensweise gibt, sollen Arzneimittel verordnet werden, beklagte er. Und das ist ja schon ziemlich deutlich. Das ist ja das, wo wir uns ja auch immer in unserem Podcast für einsetzen, dass halt eine Lebensstiländerung auch schon ganz, ganz viel bewirken kann und auch Veränderungen in der Lebensweise einfach dazu führen, dass man sich halt auch ohne Medikamente schon deutlich besser fühlt.
Dem kann ich nur beipflichten und ich freue mich ganz besonders, dass das wirklich aus der universitären Seite kommt. Ich selber habe auch von Kinderarztverbänden und von Hausarztverbänden mittlerweile ähnliche Kritik gehört und dem kann man sich nur anschließen. Du hast eben die Ernährung erwähnt, die ist furchtbar wichtig, natürlich. Ich möchte den Jens auch noch mal ein bisschen ins Spiel bringen, denn die Bewegung ist doch auch so wichtig. Ich kann doch Kindern nicht Statine verordnen, ohne vorher Sportprogramme mit denen durchgeführt zu haben. Oder was meinst du dazu, Jens?
Also ich kann ehrlich gesagt da nur mit dem Kopf schütteln. Aber das passt so ein bisschen ins Bild. Wir haben ja den Gesundheitsminister durchaus durchleuchtet, ja, auch in seiner Biografie. Und das passt ja auch alles in die Vita, ne? Das ist ja durchtränkt von Lobbyismus, von Fäden ziehen, Hintergrund, Geldgeber etc. Und man fragt sich ja, auch für die Zuhörer, die sich vielleicht die Folgen noch nicht angehört haben, wie hat er das eigentlich immer hingebogen? Ja? Also diese Doktorarbeiten, diese merkwürdige Professur ohne Habilitation und so weiter, das ist ja schon fast Komik, ja, wie der das hinbekommen hat. Da muss ja irgendwelche politischen, was auch immer, Drahtzieher im Hintergrund aktiv gewesen sein, die eben dort Unterstützung gegeben haben. Aber wenn man es jetzt mal auf die fachliche Ebene bezieht, ich meine, ich komme ja nun aus den ganzen Lebensstilthemen und es ist wirklich ein Armutszeugnis, wenn wir unser Bild, wir reden seit Jahren jetzt über ganzheitliche Ansätze und wenn wir das jetzt wieder so wie soll ich sagen, verkürzen das ganze Thema nur auf ein Statin und die Gefahr ist ja immer groß, dass man dann Kritik erntet in Richtung, ja, du bist ja sowieso gegen Medikamente und so weiter. Das nervt mich immer so ein bisschen, weil wir einfach nicht mehr in der Mitte diskutieren. Ja, wir diskutieren nur noch an den Rändern. Ja, wir sind im Prinzip in Extremen unterwegs, aber wir treffen uns nicht mehr in der Mitte, wann es dann wirklich sinnvoll ist, auch die Dinge zu kombinieren. Und wir brauchen dringend mehr Verhältnisprävention, um diesen Begriff mal ins Spiel zu bringen. Und da sind wir in Deutschland, das hat man jetzt auch bei Olympia wieder gesehen, ja, anhand der Medaillen, die Vorbilder, die Schulerziehung in Sachen Sport. Wir haben nicht mehr diesen Sportlehrer, den es vor 30, 40 Jahren gab, der auch eng vernetzt war mit den Sportvereinen vor Ort, ja, der die Leute aus den Schulen in die Vereine geholt hat. Und Kinder brauchen natürlich logischerweise auch Vorbilder, ja. Und wir sehen, dass wir in der absoluten Spitze, wenn ich jetzt mal kurz nochmal Olympia erwähnen darf, da haben wir zwar ordentlich Goldmedaillen geholt, aber in der Breite ist das Thema völlig weggesackt. Und das ist natürlich auch ein Ergebnis aus dem breiten Angebot gesellschaftlich, was wir noch an Sport und Bewegung offerieren. Denn die Schulstunden fallen immer aus. Ja, das hat so eine Relevanz ganz am Ende des Tunnels. Darauf kann man verzichten und ja, gerade Axel und ich meine, wir haben damals Sport studiert, weil wir es auch noch ganz anders erlebt haben. Ja, da war Sport wichtig an der Schule. Da hat man aber auch seine ganze Persönlichkeitsentwicklung letztendlich am Sport oder mit dem Sport aufbereitet. Und es ist ja nicht nur die Bewegung, sondern wir bräuchten dringend Gesetze in Richtung Steuererhöhung bei zuckerreichen Lebensmitteln. Wir bräuchten Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Wir bräuchten mehr Schwimmbäder. Wir bräuchten mehr wirklich gesundes Kita-Essen und Schulessen. Ja, also 20 Millionen Menschen ernähren sich. Ich bin irgendwann über diese Zahl gestolpert. 20 Millionen in Deutschland ernähren sich über Kantinenessen jeden Mittag. Und das Kantinenessen, das ist ja dramatisch reduziert. Ja, das wird für 3,50 € irgendwie eingekauft und für, ich weiß nicht, 2,50 € im Einkauf und 3,50 € im Verkauf. Ob das wirklich unsere Nährstoffbilanz noch ausgleicht? Also es gibt ja schöne Studien auch dazu zum Kantinenessen. Das sollten wir auch noch mal als Thema für eine Episode aufziehen. Und ich hatte mal das Glück, Pech, wie auch immer. Ich habe mal jemanden lange, lange Jahre betreut, einen CEO von einem Unternehmen, der diese ganzen Kantinen auch in Krankenhäusern betrieben hat. Und da kennst du dich ja besser aus als ich, Volker. Und auch das Essen in Krankenhäusern ist ja dramatisch schlecht. Und das mit dem Krankenhausessen, bestellt eure Familie ins Krankenhaus und lasst euch die Dinge vorkochen, die Mittagessen und die Abendessen. Aber ihr ernährt euch nicht von dem Schrott in Krankenhäusern.
Ich war mal in einem Krankenhaus, da wurde das Essen etwa 300 Kilometer entfernt nachts um 4 gekocht und wurde dann warm gehalten und kam dann eben per LKW dann mittags an. Da kann man sich vorstellen, wie viele Vitamine da in dem zu Matsch gekochten Brei noch drin waren. Einfach entsetzlich. Aber ich möchte mal auf unseren Herr L. zurückkommen, und zwar nicht auf seine Vita, sondern auf das, was er in, ich sag mal, Projekten getan hat. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum er wieder das heiße Eisen Statine anfasst, weil der ist ja vor ein paar Jahren schon mal so richtig auf die Schnauze gefallen damit, ja. Ich glaube, ihr habt auch schon mal über den Lipo-Bei-Skandal berichtet, ja, wo einfach die Firma Bayer, ja, vor lauter Gier, ich meine, die haben sich ja jetzt an Monsanto und Glyphosat ja fast wieder mal verschluckt, ja. Aber dasselbe haben sie bei Lipo Bayer ja auch schon mal gemacht. Die hatten einen neuen Fettsenker, der nicht besser und nicht schlechter war als die anderen. Aber die sind dann mit Hochstoßen ganz aggressiv in den Markt gegangen und haben die Ärzte nicht dazu aufgefordert, mal nach ein paar Wochen die Leberwerte oder die Muskelwerte zu kontrollieren. Hätten die das getan, dann wäre vermutlich nichts passiert, weil dann hätte man die Medikamente rechtzeitig absetzen können. Aber so sind Hunderte an Muskelzerstörung und Nierenschäden gestorben. Und jetzt wieder das Fatale. Unser Herr L. war da ein ganz großer Lobbyist und er hat dafür gesorgt, dass Deutschland eines der letzten Länder war auf der Welt, die dieses schreckliche Medikament verboten haben. Also der hat da wieder Leichen im Keller. Er hat verbrannte Erde hinterlassen. Das ist einfach nur furchtbar.
Ja. Na gut, das könnte man auch bei anderen Themen aufrollen. Das ist jetzt nicht nur Lauterbach, das ist vielleicht auch Deutschland per se. Wir waren auch bei den Transfetten, waren wir die Letzten, die das mit ins Spiel gebracht haben. Da hat Dänemark schon 20 Jahre das Ganze reglementiert. Die Evidenzen lagen alle vor. Wir hätten es auch vor 20 Jahren schon machen können. Aber Gesundheit scheint uns einfach nicht wichtig zu sein.
Ja, vielleicht auch noch mal eine andere Episode. Generell kann es doch nicht sein, dass wir Fehler der Lebensweise nur medikamentös ausgleichen können. Also hohes Cholesterin wird dann mit Statin behandelt. Wenn wir zu dick sind, dann nehmen wir halt die Abnehmspritze. Das kann es doch nicht sein. Ich habe gerade vor ein paar Monaten ein Newsletter gemacht zum Thema Abnehmmittel und also durch die Bank sämtliche Abnehmmittel der letzten Jahrzehnte haben nur so lange gewirkt, wie man sie genommen hat. Und wenn sie weggelassen worden sind, hat man nach wenigen Monaten das Gewicht wieder drauf gehabt. Es gibt nicht eine einzige Ausnahme davon. Andere Abnehmmittel sind teilweise wegen erheblicher Nebenwirkungen vom Markt genommen worden. Zum Beispiel auch das Reduktil. Das ist noch eine spannende Geschichte mit dem Reduktil. Das war nämlich ursprünglich mal ein Antidepressivum gewesen. Und in Studien hat sich das, ja, so lala, als einigermaßen erwiesen, aber es war nicht so toll. Aber den Studienleiter ist aufgefallen, dass die Leute darunter abgenommen haben. Und da haben die gesagt, na gut, wenn es als Antidepressivum schon nicht so gut läuft, na, dann verkaufen wir es doch als Abnehmmittel. Und also Reduktil, muss ich sagen, ist wirklich ein ganz toller Name. Ja, und wer war der Hauptlobbyist davon? Wieder unser beliebter Gesundheitsminister. Also damals war es noch nicht, aber der damals dafür gesorgt hat mit Lobbyarbeit, dass dieses Mittel weit vorne in die Adipositas-Leitlinien gekommen ist. Also ärztliche Leitlinien. Das bedeutet, Ärzte waren gezwungen, darüber nachzudenken, mit in der First-Line-Therapie ihren übergewichtigen Patienten dieses Mittel zu geben. Und nochmal, es ist langfristig nicht wirksam, nur solange man es nimmt. Manchmal war es sogar zu gut wirksam gewesen, weil manche haben sogar um 100% abgenommen. Okay, was heißt das jetzt? Die sind einfach gestorben. Es gab nicht wenige Herztote dadurch. Und das erste Land, wo es weggelassen worden, wo es verboten worden ist, war, glaube ich, Italien. Und auch hier wieder hat unser Herr Ellen mit dafür gesorgt, dass Deutschland eines der letzten Länder war, wo es verboten worden ist, wo Übergewichtige noch lange Zeit gestorben sind und in anderen Ländern dieses Mittel längst nicht verfügbar war. Wieder mal Leichen im Keller.
Ja, aber würdest du vielleicht sagen, dass das nicht auch schon so eine Art Fanatismus ist?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann jetzt keine Psychoanalyse von ihm machen oder so. Ich weiß es wirklich nicht, was ihn treibt. Müsste man ihn mal fragen. Also ehrlich gesagt, ich glaube sogar, dass er guten Willens ist, dass er wirklich an den Unsinn glaubt, den er selbst verzapft, ja. Dass er wirklich was Gutes tut. Das glaube ich ihm sogar. Nur er holt sich halt keinen Rat von Menschen, die sich damit auskennen. Er zieht keine Psychologen, keine Sportwissenschaftler, keine Ernährungsberater, keine Naturkunde, er zieht die alle nicht an Bord, sondern er scheint das wirklich nur mit der Pharmaindustrie untereinander auszuklüngeln, kann das nicht behaupten, das ist spekulativ. Seine Handlungsweise lässt das naheliegen.
Wie erklärst du dir das oder kann man das erklären? Es gibt ja jetzt gerade auch bei diesem gesunden Herzgesetz schon auch ein Stück weit Gegenwehr. Ich hatte es gesagt, ich habe ja den Artikel im Ärzteblatt gelesen und da werden auch, also Experten sagen da, es ist zum Beispiel fraglich, ob die in dem vorgelegten Referentenentwurf festgelegten Maßnahmen den angestrebten Zweck überhaupt erreichen können, weil sie die überragend wichtige Primärprävention nicht nur völlig außer Betracht lassen, sondern sogar sekundärpräventive zusätzliche Diagnose- und Medikationskosten mit ohnehin knappen Mitteln zur Förderung der Primärprävention gegenfinanzieren. Also das ist ja schon, da schießen ja schon auch Leute dagegen. Ist der Druck nicht stark genug auf Herrn Lauterbach oder wie kann er immer wieder solche Sachen durchboxen? Was meinst du?
Das weiß ich nicht, da bin ich zu weit weg von der Politik. Ich hoffe nur, dass dieses Mal, ich bin ja ganz erstaunt, dass es überhaupt diesen Gegenwind gibt. Den hat es ja bei den Impfungen nicht gegeben. Hätte es da bei den Kinderimpfungen zumindest auch geben müssen. Ich bin glücklich, dass es den ja wenigstens jetzt gibt. Und also ich hoffe, dass dieser Gegenwind wirklich ausreicht und dass die Krankenkassen dann vielleicht auch mal Kosten-Nutzen-Rechnungen anstellen und sagen, hier, die Modellrechnungen, die da angestellt werden, das sind Windschlösser, ja. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Ich hoffe, dass die Zeit noch ausreicht, dass genügend vernünftige Menschen das noch verhindern können.
Ja, Axel, und ich grätsche mal kurz rein. Was mich da und dieser ganzen Geschichte immer so ein bisschen annervt, ist, dass ja die, gerade nach Corona ist ja so der Eindruck entstanden. Ich meine, Herr Lauterbach war ja jeden zweiten Tag auch bei den entsprechenden Sendern unterwegs, ja, dass er unheimlich viel Eindruck vermittelt hat, dass das alles sehr, sehr wissenschaftlich wäre. Und hier haben wir jetzt ja wieder den Fall, das wird so als evidenzbasiert verkauft, aber es ist eigentlich eminenzbasierte Medizin, nämlich Volker hat es gerade gesagt, es basiert eigentlich auf nichts. Wir haben keine Studien, wir haben keine Daten dazu. Und das passt überhaupt eigentlich gar nicht zu ihm und seiner Vita und seinem Werdegang. Ja, der müsste gerade ja in seinem Werdegang darauf besonderen Wert legen. Und deswegen ist das ein hohler Zahn. Also logisch, dass da eben jetzt so viel Gegenwind auch kommen muss. Aber der Ansatz, da bin ich auch bei Volker, der Ansatz ist natürlich richtig. Ich meine, wir haben 360.000 Menschen, die jeden Tag an Herz, jedes Jahr an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Und dass da was passieren muss, logisch. Deswegen erstmal eine gute Initiative. Aber wie man es ausgestaltet dann am Ende, das hat natürlich mit Ganzheitlichkeit jetzt überhaupt gar nichts mehr zu tun.
Ja, das können wir gleich nochmal besprechen, aber ich muss jetzt mal reingrätschen. Also nicht nur, dass keine Evidenz da ist, wenn du ihn jetzt Eminenz nennst, dann adelst du ihn völlig ungerechtfertigterweise, denn er ist noch nicht mal eine Eminenz. Ja? Habe ich mal gesucht, gibt es denn bei PubMed, der größten wissenschaftlichen Datenbank, gibt es denn überhaupt Studien, wo er wirklich mit als Autor dabei ist? Und siehe da, ich habe drei Studien gefunden, drei ganze Studien. Wo er aber nicht als Erstautor steht, sondern irgendwie so an dritter bis sechster Stelle. Ja, das heißt, er war da völlig bedeutungslos. Ja, ich übertreibe jetzt mal so ein ganz klein bisschen ironisch. Ja, aber wer in so einer wissenschaftlichen Arbeit mit 10 Autoren an sechster Stelle steht, der hat mal an einer Sitzung teilgenommen und durfte gerade mal den Kaffee holen. Ja, das ist der wissenschaftliche Beitrag, den er geleistet hat. Es gibt keine wissenschaftliche Arbeit, die hochrangig publiziert ist, wo er Erstautor ist. Er ist keine Eminenz und er versteht auch nichts von wissenschaftlicher Evidenz, also von wirklicher Beweiskraft. Das muss ich an der Stelle ganz klar sagen.
Ja, sehr schön, dass du das sagst. Wir haben ja seine Publikationen auch noch mal ein bisschen auseinandergenommen und vielleicht mal für die Zuhörer. Ja, wenn man in der heutigen Zeit eine Doktorarbeit macht, dann braucht man Erstautorenschaften. Das heißt, man ist dann am Anfang, ne, also an erster Stelle einer wissenschaftlichen Publikation und hat da auch die meiste Arbeit geleistet. Und da braucht man normalerweise für eine Doktorarbeit 3 bis 4 Erstpublikationen. Und für eine Habilitation braucht man mehr als 7 größere Publikationen als Erstautor. Und wenn da noch nicht mal 3 vorhanden sind nach deiner Recherche, dann darf das eigentlich gar nicht für eine Promotion reichen.
Na, 3 sind vorhanden, aber nicht eine einzige als erster Autor.
Ja, und wir hatten nach der Diskussion, die ihr beiden jetzt gerade geführt habt, wir hatten das ja auch in unseren Recherchen schon in unseren beiden Podcasts schon rausgearbeitet. Also, dass es halt mehr als fragwürdig ist, wie er an den Doktortitel und auch an seine Professur gekommen ist. Zumal er ja auch immer anmerkt, er wäre da irgendwie ein ganz großer in Harvard. Und selbst da haben mal Leute versucht, die Menschen oder die Professoren zum Interview über ihn zu bekommen, warum und wie er sich da so bewegt hat, und keiner wollte irgendwas sagen. Also von daher wirft das auch schon wieder einen Blick, ein Licht auf diese Person halt, ne?
Nicht mal die Gutachter seiner Arbeit wollten was sagen. Und die hat er nur durch politischen öffentlichen Druck dann auf seiner Webseite publizieren müssen. Ne? Und naja, es kann ist jedem zugänglich, kann jeder überprüfen. Aber was ich gerade eigentlich sagen wollte, auch Volker nochmal in die Richtung, es ist ja durch diese Pandemiezeit, wo er ja sehr viel Publicity hatte, natürlich der Eindruck entstanden bei, ich sag mal, einem Großteil der Bevölkerung, die das ja überhaupt gar nicht beurteilen kann, weil die sind nicht in der Wissenschaft, die sind nicht in der Medizin drin, die wissen nicht, was Immunologie ist und so weiter. Da fehlte ja die Beurteilungsfähigkeit. Aber wenn du immer hörst, ja, das basiert auf der Studie XY von Harvard und so weiter, bekommst du ja irgendwann das Gefühl, wenn man das oft genug wiederholt, das sind ja einfach psychologische Mechanismen, bekommst du irgendwann das Gefühl, dass das ja alles wissenschaftlich abgesichert wäre. Und dem ist ja de facto nicht so.
Naja, er liest ja so nachts um 3 seine wissenschaftlichen Studien und sollte vielleicht mal besser schlafen und die dann ausgeschlafen lesen. Ich habe den Eindruck, er versteht sie nicht. Und ich habe mal ein Interview gehört mit einem englischen Studienleiter, wo er also dann diese englische Studie im Rahmen von Corona zitiert hat und für seine Zwecke ausgeschlachtet hat. Und dieser englische Studienleiter hat einfach gesagt, der Herr L. hat diese Studie nicht verstanden und diese Studie ist eine englische Studie und sie ist auf Deutschland überhaupt nicht übertragbar. Das heißt, er hat ihn links und rechts so richtig abgewatscht. Das kann man nicht anders nennen, ja. Das ist außergewöhnlich, dass ein Studienleiter einen deutschen Gesundheitsminister dermaßen zurechtweist. Das habe ich vorher noch nie gehört. Er versteht nichts von Wissenschaft.
Volker, da habe ich mal eine Frage an dich. Du hast vorhin die familiäre Hypercholesterinämie erwähnt. Würde es nicht tatsächlich Sinn machen, zumindest einmal so ein Screening durchzuführen, irgendwann in irgendeinem Lebensabschnitt, was weiß ich, 10 Jahre, 12 Jahre, 14 Jahre, um einfach mal zu schauen, ob man in dieses Risikoprofil hineinpasst?
Ja, das kann man ja machen, das spricht gar nichts dagegen, wenn sowieso mal Blut abgenommen wird, dann auch mal den Cholesterinwert mit zu bestimmen. Aber was ist dann die Konsequenz? Da muss man wirklich gut gucken. Was macht man mit leicht bis mäßig erhöhten Cholesterinwerten? Es ist für mich ganz klar, wenn wir da überhaupt was machen, müssen wir an die Lebensweise ran, ja? Hat dasjenige Kind Stress in der Schule oder privat, ja? Wie bewegt es sich? Auch der LDL zu HDL-Quotient, der wird heute kaum
Das
noch
ist klar,
beachtet.
klar, das ist schon klar, aber nur um jetzt diese wenigen Leute rauszufiltern, die tatsächlich eine familiäre Hypercholesterinämie haben. Würde es da
Also, und
sein?
meint sie, na, die filtert man ja sowieso raus, weil ich habe es schon gesagt, deren Eltern hatten das ja auch schon. Neue Mutationen kommen theoretisch vor, sind aber ganz, ganz selten. Also wenn ich natürlich weiß, mein Vater hat mit 35 den ersten Herzinfarkt gehabt, obwohl er Nichtraucher war und gesund gelebt hat, dann würde ich bei den Kindern auch schon im Alter von 5 Jahren den Cholesterinwert messen. Aber ansonsten eben mal irgendwann.
Macht das ein Hausarzt?
Und ja, das denke ich schon. Also auf jeden Fall, wenn das wirklich in der Familie sehr früh vorkommt, dann besteht ganz kleine Indikation dafür. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Haushalt sich dagegen wehren würde. Aber über welche Zahlen reden wir? Die homozygote Hypercholesterämie, wo also beide Gene betroffen sind, die kommt in der Bevölkerung vor mit einer Häufigkeit von 1 zu 1 Million. 1 zu 1 Million. Und wie gesagt, ein Elternteil hatte dann auf jeden Fall auch schon einen Herzinfarkt in jungen Jahren. Die heterozygote Form, die auch noch gefährlich ist, die kommt deutlich häufiger vor, aber ist immer noch sehr selten. Ich glaube, in der Größenordnung von 1 zu 500 bis 1 zu 1000. Also gezielt danach suchen mit riesengroßen Screening-Programmen, da sollten wir das Geld wirklich woanders ausgeben. Wenn man mal Blut misst, irgendwann mit 14 Jahren mal den Cholesterinspiegel zu messen und das dann im fatalen Fall einer Erhöhung mal zu hinterfragen, der Lebensweise zu benutzen, da bin ich voll dafür, aber mit der Statinkeule sollten wir sehr, sehr, sehr zurückhaltend sein.
Ja, aber das ist dann ja auch die ureigenste Aufgabe des Hausarztes, der die Familie kennt und der
Ja.
in der Anamnese entsprechend darauf Wert legt und darauf hinweist, ja.
Ja, aber da muss man gucken, wie das dann letztendlich im Herzschutzgesetz drinsteht. Ja, wenn der drinsteht, wenn das Cholesterin über 240 ist, dann muss das Kind aber Statine bekommen. Wenn das so wäre, dann ist der Haushalt dran gebunden. Aber wie gesagt, wir hoffen ja alle noch darauf, dass so ein Unsinn nicht durchkommt, dass es vernünftige Geister gibt, die das zu verhindern wissen.
Ja, aber im Referentenentwurf steht aber auch drin, ne? Ich habe es mal durchgelesen, du hast eben ja von der Verordnungsfähigkeit von Statinen, die ist beschränkt auf Patienten und Patienten mit hohem kardiovaskulären Risiko von 20% für ein
Ja.
kardiovaskuläres Ereignis in 10 Jahren. Und im Referentenentwurf wird die Schwelle für unterschiedliche Altersgruppen gesenkt. Das heißt also, das ist ja genau das, was wir eben diskutiert haben. Da werden wieder 2 Millionen neue Patienten generiert. So mit einer Zahl, die einfach nur auf einem Blatt Papier steht, in einem Dokument von 50 Seiten. Und plötzlich müssen jetzt 2 Millionen mehr Leute Statine verordnet bekommen halt, ne?
Ja, das finde ich einfach grauenhaft. Ja. Diese kardiologischen Leitlinien mit der Gesamtschau aller möglichen Risikofaktoren und daraus einer Abschätzung eines Gesamtrisikos, um bei hohem Risiko das zu behandeln, das finde ich sehr vernünftig, das finde ich differenziert, das finde ich geradezu ganzheitlich. Ja. Und das dann mit einem Federwisch wegzumachen und zu sagen, so jetzt muss aber ab einem bestimmten Grenzwert behandelt werden, das widerspricht allen internationalen Gepflogenheiten. Ja, also mich würde mal interessieren, was andere kardiologische Gesellschaften, was andere Länder dazu sagen. Ich befürchte mal, die lachen sich, wie in vielen anderen Dingen auch, über die Deutschen mal wieder tot.
Ja, und wir haben sicherlich andere Themen, die wir ins Feld führen müssten, ne? Also wir haben den Bewegungsmangel erwähnt, wir haben die zum Teil katastrophale Ernährungssituation erwähnt. Also da müsste man rangehen. Und die Themen, die ich auch vorhin so als Liste mal reingegeben habe, Axel, da müssen wir sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr.
Ja, und wir kommen immer wieder zurück auf den Lebensstil und es geht ja darum, die Breite der Bevölkerung zu erreichen. Und wie du gerade gesagt hast, Volker, ne, also wenn es Leute gibt, die halt eine familiär bedingte Cholesterinerhöhung haben, dann ist es natürlich so, dass die behandelt werden müssen. Aber hier in dem Artikel, den ich gelesen habe, die Menschen, die halt erhöhte Cholesterinwerte haben, auch schon erblich bedingt, die haben immer einen Anspruch auf eine Statinverordnung. Also so ist es halt festgelegt. Und die sind ja sowieso schon im Screening quasi drin, ne? Und von daher geht es halt um die breite Bevölkerung. Und da wird, glaube ich, ein ganz großer Schindluder zum Teil getrieben.
Ja, danke, dass du das nochmal erwähnst. Also wir sind ja alle grundsätzlich nicht gegen Medikamente. Es gibt Indikationen für Statine, es gibt Indikationen für Rheumamittel, es gibt Indikationen für Cortison. Das muss man ganz klar festhalten. Aber eine dermaßen große Ausweitung auf völlig gesunde Menschen, die kaum ein erhöhtes Risiko haben, nur aufgrund eines Risikofaktors, die zu und zwar dann in der Regel ja lebenslang medikamentenabhängigen Patienten zu machen, ist einfach nur Hanebüchen. Und es ist unwissenschaftlich und es ist, behaupte ich mal, langfristig auch unwirtschaftlich.
Das zahlen ja dann die Kassen, Axel, ne? Du bist ja da an der Quelle. Es ist ja eigentlich clever, ne? Man schreibt dann eine ganze Menge Abos, 2 Millionen Abos, ist ja cool. Wird sich Netflix auch darüber freuen. Aber vielleicht noch mal so zum Abschluss, Volker, eine Frage. Du bist ja Grenzgänger. Du bist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und in anderen Ländern auch unterwegs. Wie machen das denn die Schweizer? Haben die auch so kuriose Ideen?
Also wenn in der Schweiz eine Idee zu kurios wird, ja, dann wird sofort eine Volksabstimmung veranstaltet und dann kann es sein, dass es sehr schnell wieder abgeschafft wird oder gar nicht in Gang kommt, weil die Schweiz hat halt noch eine funktionierende Demokratie, wo das Volk wirklich der Souverän ist. Und wenn du für oder gegen irgendwas bist, du bist für die Aufhebung des Tempolimits in der Schweiz. Und du findest 100.000 Mitstreiter, die das unterschreiben, dann darfst du eine Volksabstimmung darüber machen. Nebenbei, das ist schon versucht worden. Die haben noch nicht mal die 100.000 zusammengekriegt. Also Schweizer scheinen da sehr vernünftig zu sein. Und weil eben die Politiker auch so ein bisschen Angst davor haben, dass wirklich unsinnige Sachen vom Volk mit der Volksabstimmung auch sehr schnell wieder kassiert werden, machen die so ganz dumme Sachen. Bringen die gar nicht auf den Tisch. Also den Eindruck habe ich so ein bisschen.
Axel, das wäre ja für Deutschland auch mal ganz schlau, ne? Dann hätte man vielleicht auch mal wieder das Gefühl, dass man nicht so ganz weit weg ist von der Politik, ne? Dass die in ihrer Berliner Blase da irgendwas konzipieren, was zum Teil die Bevölkerung auch schon kaum noch mitbekommt, weil sie einfach sich dafür auch gar nicht mehr interessieren. Ich weiß, in anderen Ländern ist das noch dramatischer, ja, da hören sie gar nicht mehr hin, da macht jeder seinen Kram. Vielleicht wäre eine Volksabstimmung ein Mittel, so die Leute wieder auch in die Mitte zurückzuholen, ja, und wieder mitzudiskutieren und mitentscheiden zu lassen, das Gefühl auch zu geben, meine Stimme hat auch Gewicht.
Auf jeden Fall. Also das wollte ich auch gerade sagen. Da ist die Schweiz bestimmt ein gutes Vorbild. Es gibt wahrscheinlich auch kuriose Anträge zu einer Volksabstimmung, aber dann ist es halt so. Das gehört wahrscheinlich dann, oder nicht wahrscheinlich, das gehört dann auch zu einer Demokratie dazu.
Es gibt aber auch vernünftige Sachen. Zum Beispiel haben die Schweizer erreicht, dass die Naturkunde Verfassungsrang bekommt. Schon jetzt längere Zeit her, aber jeder Schweizer Bürger hat einen Anspruch auf Naturheilkunde. Das ist mit einer Volksabstimmung durchgegangen. Das wäre zu dieser Zeit wahrscheinlich in Deutschland auch positiv abgestimmt worden, aber keiner hat eine Chance, solche Abstimmungen überhaupt zu erreichen.
Ja, und hier will man es quasi vom Gesetzgeber her abschaffen. Am liebsten alles weg. Ja.
Ja.
Aber noch eine Ergänzung, Jens, weil du eben sagtest, ja, man ist schön, wenn man 2 Millionen Abonnenten hat und wenn die Kassen dann das Medikament bezahlen. Ja, richtig, wahrscheinlich ist das so. Auf der anderen Seite müssen die Kassen auch mit spitzem Stift rechnen. Und mittlerweile, du weißt es, werden nächstes Jahr die Beiträge wieder erhöht. Und das wird natürlich letztendlich dann wieder auch von der Allgemeinheit bezahlt, wo alle dann halt einen höheren Beitrag leisten müssen, nur weil Herr L. Sich ausdenkt, dass mal wieder mehr Statine verordnet werden müssen.
Seminaren immer ganz gerne, dass wann so der Punkt erreicht ist, wann ist der Tipping Point erreicht, wo die Bevölkerung sagt, so jetzt reicht es mir eigentlich mal mit den die ständigen Steigerungen der Kassenbeiträge. Weil jedes Jahr wird zwar vielleicht hier und da erhöht, ja, auch das Gehalt wird erhöht, aber ich sehe es einfach im Nettobetrag nicht. Und irgendwann muss den Leuten das auch mal auffallen. Ne?
Ja, das ist richtig, aber irgendwann musste den Leuten auch mal auffallen, dass sie selbst zumindest zum Teil auch mit dazu beitragen. Wenn ich halt keinen Sport mache, wenn ich mich ungesund ernähre, wenn ich mich darauf da verlasse, na, die Krankenkasse bezahlt dann notwendige Operationen oder notwendige Medikamente, dann muss ich mich auch mal so ein bisschen an die eigene Nase greifen. Und Laboruntersuchungen von Vitamin D, die werden ja auch nicht mehr bezahlt, außer bei Osteoporose, dass ich die mal prophylaktisch mir auch selber gönne oder eine Omega-3-Fettsäureanalyse und sage, wenn ich da einen Mangel habe, dann nehme ich das auch mal ein. Viele, nicht alle, aber viele sagen dann, nee, das bezahlt die Kasse ja nicht, also ist das auch unwichtig, also mache ich das für mich selber auch nicht. Also ein bisschen in die Selbstverantwortung müssen die Leute schon auch schon gehen.
Da sprichst du ein Thema an, das wir auch immer bei uns im Podcast thematisieren, die Selbstverantwortung, dass jeder natürlich auch ein Stück weit für seine eigene Gesundheit verantwortlich ist und sich auch proaktiv informieren muss über das, was ihm da halt auch angeboten wird. Und die Informationen, die gibt es ja, ne? Also die sind ja da. Und da ist es halt schon so, dass wir auch sagen, dass da jeder ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen muss und sich auch in das ein oder andere Thema auch mal zwei, drei Sätze einlesen muss.
Ganz genau.
Gut, dann wollen wir es an der Stelle mal dabei bewenden lassen. Volker, vielen, vielen Dank, dass du heute nochmal bei uns im Podcast warst. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir angeschnitten haben. Und den Podcast sollte auf jeden Fall jeder hören. Denn es ist noch ein Jahr Zeit. Vielleicht tut sich noch was. Vielleicht können wir mit sehr viel Anstrengung die Sache noch irgendwie zum Guten wenden. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Jens, auch dir vielen Dank für den Podcast heute und für euch da draußen. Vielen Dank. Bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Montag. Ciao, ciao. Tschüss.
Vielen Dank. Alles Gute.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.